Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz. In der aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit einem der weltweit erfolgreichsten deutschen DJs und Produzenten, Purple Disco Machine. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit dem Kopf hinter dem Projekt, mit Tino, gesprochen habe. Wir haben aber einiges zu bereden und dazu wünsche ich viel Spaß beim Hören.
Du bist im Sommer Open Air unterwegs, natürlich auch in Dresden bei den Filmnächten, was sich ja im letzten Jahr also wirklich sensationell bewährt hat, was du dir da hast ausgedacht. Also ich habe nur Lob gehört aus allen Ecken und Enden und ich glaube, das hat dich auch ganz schön beflügelt, dass diese ganze Geschichte nicht nur voll war, sondern auch die Stimmung wirklich sensationell war.
Natürlich ist es so ein die Show in der Heimatstadt immer so ein Highlight. Und das war es vor 2 Jahren in der Junggarde und letztes Jahr natürlich dann auch bei den Filmnächten das erste Mal. Und dass wir die dann so schnell ausverkauft haben, war natürlich unfassbar. Und es war auch so der Startschuss für die Paradise Live Tour, war die erste Show. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es mit der einen Show irgendwie noch nicht zu Ende war. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich damals krank war und es nicht so richtig genießen konnte. Und deswegen habe ich dann relativ schnell mich dafür entschieden, dass wir sozusagen die Tour dieses Jahr, die Paradise Tour auch wieder in Dresden beendet. So alles, was letztes Jahr Mitte August angefangen hat, endet jetzt dieses Jahr Mitte August. Und das war dann irgendwie ab dem Punkt, wo ich das für mich so entschieden habe, fühlte sich das auch total authentisch und natürlich an und es soll so sein, auch die Paradise Tour dann in Dresden, in meiner Heimatstadt zu beenden.
Das ist ja dann sozusagen eine geölte Maschine, die du dann zum Tour-Finale dann anzubieten hast.
Absolut, also wir haben es schon gemerkt, dass das Dresden, also gerade im Oktober, wo wir wirklich 22 Shows dann gespielt haben, dass wir jede Show immer besser wurden, auch die Musiker, das Zusammenspiel, das wurde immer tighter und das war auch so ein weiterer Grund, wo ich dann dachte, dass sich auch meine Heimatstadt dann schon so, dass das Endresultat, das beste Produkt sozusagen, was ich jetzt über die 12 Monate, die wir die Tour schon live spielen, dann entwickelt hat und es wird noch mal ein bisschen anders. Im Prinzip ist es die gleiche Show wie letztes Jahr und wie du schon sagst, ich habe auch nur positives Feedback bekommen. Es hat sich super angefühlt, alle hatten Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie 80% der Leute, die letztes Jahr da waren, dieses Jahr wieder Tickets gekauft haben und versuche trotzdem so ein paar Sachen zu ändern und ich freue mich schon riesig.
Was ja total blöd ist bei den Filmnächten dieses Jahr, die Corona-Brücke. Was geht dir so als Dresdner durch den Kopf, wenn du auf diese kaputte Brücke guckst?
Es ist natürlich, also ich bin nicht so oft in der Stadt, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb. Ist natürlich absurd, dass in einem Land, in dem es für jedes Millimeter Stück Stein irgendwie Regularien und Papiere gibt, dass überhaupt sowas passiert, dass ich dachte, da gibt's wirklich für jeden Mist irgendein Amt, was sich darum kümmert, aber offensichtlich ist das auch nicht so ausgeklügelt, das System, von daher müssen wir nächstes Jahr oder dieses Jahr besser gesagt ohne Brücke zurechtkommen. Ich glaube, wir sind alle nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, weil wenn man überlegt, ein paar Wochen vorher zum Stadtfest, wie viel tausende Menschen da auf der Brücke verkehren, ist es schon ein Riesenglück, dass einfach niemand zu Schaden gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. So eine Brücke, die reißt man jetzt ab, baut man irgendwann wieder auf. Und ich glaube, wichtiger ist, dass wirklich da nichts Schlimmeres passiert ist.
Das war ja wirklich ein Ding, das hat ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt, diese Carola-Brücke, dass die zusammengefallen ist. Das Ding ist auch CNN hat davon berichtet.
Absolut. Also das ich merke dann immer, wenn so Sachen die Runde machen, wenn auch Leute aus meinem Team, die aus England oder USA kommen, dass dann mich darauf ansprechen. Ich wünschte mir, dass Dresden vielleicht ab und zu mal etwas positiver so weltweit die Runde macht. Bisher sind die Schlagzeilen immer relativ negativ behaftet, aber ich versuche dafür zu sorgen, dass es halt irgendwie auch mal was Positives kommt.
Du bist im Sommer auch in Chemnitz auf dem Theaterplatz, für die Chemnitzer garantiert eines der absoluten Highlights.
Ja, es war, wir haben es lange geplant und ich habe auch wir haben Freunde da, meine Frau hat viele, viele Jahre in Chemnitz gewohnt, von daher gibt es auch so eine persönliche Beziehung zur Stadt. Nachdem Dresden dann auch wieder so schnell ausverkauft war, haben wir schon überlegt, für mich war es keine Option, noch eine zweite Show in Dresden zu machen. Ich habe schon das Gefühl, dass die eine Show einfach perfekt ist für das, was wir da machen wollen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mit der Chemnitz-Show, die einen Tag vorher ist, die Möglichkeit gegeben, Leuten, die vielleicht in Dresden keine Tickets bekommen haben, da nach Chemnitz zu kommen. Und es ist auch Filmnächte, es ist Theaterplatz, es ist Open Air. Es wird die gleiche Show wie in Dresden. Es werden alle dabei sein. Und wir freuen uns riesig. Und es ist natürlich auch logistisch super, weil Dresden und Chemnitz einfach nur so eine Stunde Fahrtweg sind. Und von daher hat es auch alles relativ schnell Sinn gemacht und wir freuen uns. Und natürlich jetzt da auch in Kooperation mit dieser europäischen Kulturhauptstadt was zu machen, war auch irgendwie wie wichtig, weil Kultur gerade in diesen Kreisen und in der heutigen Zeit, wo wirklich so viel passiert, wo so viel draußen los ist mit Kriegen und Krisen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass Kultur weiter gefördert wird und von daher versuche ich da auch meinen Teil dazu beizutragen.
Was verbindest du so generell mit Chemnitz für Gefühle, für Erinnerungen? Was hast du vor deinem geistigen Auge, wenn du an Chemnitz denkst?
Ich muss sagen, früher fand ich Chemnitz nicht unbedingt die schönste Stadt, aber jedes Mal, wenn ich in Chemnitz bin, sehe ich, dass sich die Stadt in den letzten Jahren schon gemausert hat und wirklich zu einer schönen Stadt entwickelt hat und eigentlich zu den Top 3 Städten in Sachsen jetzt mittlerweile zählt. Wie gesagt, dadurch, dass meine Frau viele, viele Jahre da zur Schule gegangen ist, gelebt hat, dadurch wir auch einige Freunde da haben, sind wir schon ab und zu da und es ist immer wieder schön, wenn man nach Chemnitz kommt und gerade im Zentrum ist so viel passiert. Ist wirklich eine schöne Stadt geworden.
Hast du da so eine Ecke, wo du gerne bist, wenn du mal in Chemnitz bist?
Ich glaube, ich kenne mich da zu wenig aus. Also wenn, dann sind wir schon im Zentrum. Und Kassberg ist ganz schön. Von daher, das ist so die Gegend, wo auch Freunde wohnen. Und aber ich glaube, ich kenne mich da zu wenig aus, um da jetzt so die heißen Spots zu verraten.
Ja, du bist am 1. August auf der Insel Rügen, Selin an der Seebrücke, was ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, weil da bist du am Strand im Hintergrund, diese weltberühmte Seebrücke, das ist schon cool, oder?
Absolut, also das war auch schon immer so eine Überlegung, weil musikalisch passt das natürlich perfekt zum Ambiente. Also meine Musik habe für mich visuell, wenn ich im Studio sitze, träume ich mich natürlich schon immer an den Strand, Sommer, Sonne. Und das passt natürlich auch zu dieser Paradise Tour, das im Endeffekt veranschaulicht. Oder ist das ja diese visuelle Reise, die ich mit dem Album auch vorhatte. Und da war es mir auch wichtig, dieses Jahr auch gezielt an solchen Plätzen das zu präsentieren, weil das dann natürlich das perfekte Ambiente ist. Und Selin, ich bin schon mit einem Freund Stefan Kästner von aus, der das macht, seit seinen einigen Jahren in Gesprächen und für mich, wir hatten immer überlegt, wie wir das umsetzen können und dieses Jahr hat sich dann einfach richtig angefühlt, auch mit Paradise, mit diesem ganzen Album, das Paradise sozusagen dann nach Selin zu bringen.
Ja, die Insel Rügen, wo Selin ja sozusagen einer der wichtigen Urlaubsplätze ist. Ich bin sehr oft dort oben auf der Insel. Wie oft warst du schon auf Rügen?
Ehrlich gesagt war ich noch nicht so oft. Ich war noch nie im Sommer auf Rügen. Wenn ich war, war ich immer im Herbst. Also ich habe immer so eher so Kalt, Wind, Sturm erlebt. Aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich immer an diese kilometerlangen Strände, auch bei schlechtem Wetter. Man hat sofort dieses Urlaubsgefühl, selbst wenn man bei 10 Grad im Wind da am Strand langläuft, hat man sofort dieses Gefühl, dass es einen so reinigt und natürlich auch Fischbrötchen und alles, was dazugehört. Irgendwie mag ich das. Ich bin relativ selten da oben. Ich bin jetzt nicht so der Ostseetyp, aber ich freue mich schon riesig drauf und natürlich auch wieder, wie gesagt, am Strand das Ganze zu präsentieren bei hoffentlich wunderschönem Wetter und dann mit diesem Blick dieser Seebrücke, ich glaube, es könnte nichts Schöneres geben.
Ja, und dann muss das Wetter natürlich auch mitspielen. Aber das wird es schon irgendwie tun. Weil du sagst, du bist viel im Herbst dort gewesen. Gibt es dort irgendwo eine Ecke, wo du sagst, da, wenn ich schon auf Rügen bin, dort bin ich gerne? In welcher Ecke?
Ja, wir waren relativ im Norden ganz oben. Und aber auch da kenne ich mich zu wenig aus, um wirklich sagen zu können, das ist das letzte Mal, ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her, dass ich da war. Also es wurde Zeit, ja, auch ein weiterer Grund, warum es mich jetzt im Sommer nach Selin zieht, weil einfach ich schon so lange nicht mehr da war und es ist wirklich Zeit wird, das auch mal im Sommer zu sehen.
Du hast beim Semperopernball einen Preis bekommen, den Chorus Award. Wo steht denn der bei dir?
Der steht bei mir hier im Nachbarzimmer im Studio, direkt neben dem Grammy.
Das ist natürlich, das ist schon toll, das haben nicht viele. Und ich habe ja jetzt nochmal kurz nochmal nachgeguckt, du hast ja an die 50 Platinplatten. Reicht denn da dein Wohnraum überhaupt noch aus, um das überall hinhängen zu können?
Ja, nicht wirklich. Also ich habe viele im Studio. Ich war auch am Anfang relativ schnell im Aufhängen und habe die Lücken zwischen den Platten relativ groß gelassen. Von daher war die Wand irgendwann voll, habe jetzt in meinen Studioräumen auch alle Wände voll gehangen. Die restlichen, die jetzt dazu kamen, ich habe ein Lager, wo eigentlich die meisten Platten stehen und ich tausche die dann ab und zu aus. Und freue mich natürlich über jede, die ich bekomme und ist für mich auch nach wie vor nicht selbstverständlich, weil für mich war, ich hatte ja nie den Fokus, Popmusik oder Radiomusik zu machen und für mich stand nie auf meiner Bucketlist, irgendwie goldene und Platin-Schallplatten zu bekommen. Von da freue ich mich unfassbar, dass es sich alles so entwickelt hat und dass ich irgendwie mit Clubmusik angefangen habe und dann irgendwie, umso älter ich wurde, umso ruhiger wurde auch irgendwie meine Musik und mir da einfach andere Wege gesucht habe und einfach dem gefolgt bin, was ich musikalisch gerade gefühlt habe. Und dass sich das so entwickelt hat, ist natürlich unfassbar und freue mich nach wie vor, über jede Platin- und Goldauszeichnung.
Ja, wenn du das im Blick hast, während du arbeitest, während du an neuen Dingen arbeitest, ist das ein gutes Gefühl, da drauf zu gucken oder setzt dich das irgendwo auch ein bisschen unter Druck?
Also Druck verspüre ich zum Glück dadurch nicht. Also im Grunde ist es ein schönes Gefühl dadurch, wie gesagt, dass es nie auf meiner Bucketlist stand und ich nie das Gefühl hatte, ich muss irgendjemand was beweisen, weder mir selber noch meinen Eltern oder sonst wem, habe ich immer einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Und dass es so gut funktioniert hat, ist natürlich umso schöner, aber ich glaube, es erleichtert sogar die Arbeit, weil am Ende das, was ich so für mich persönlich erreichen wollte, einfach Spaß dabei zu haben und meine Rechnung bezahlen zu können, das habe ich erreicht und alles andere versuche ich jetzt einfach zu genießen und ich glaube, das ist entspannt eher, dass man gewisse Sachen dann erreicht hat.
Nun ist dein Album schon eine ganze Weile draußen, ist ja auch bestens gelaufen. Die Sachen sind ja schon im Vorfeld, als das Album noch nicht draußen war, ja auch schon sehr erfolgreich gewesen. Ich schätze mal, du bist schon wieder straff mit neuem Material unterwegs, was mehr oder weniger halb oder schon fast oder ganz fertig ist. Erzähl mal, wie sieht's in diesem Jahr aus, wenn es um neue Sachen geht?
Dieses Jahr wollte ich schon etwas ruhiger gestalten. Ich habe jetzt ein paar Remixe gemacht, was natürlich auch ein wichtiger Teil meines Jobs war, was ich die letzten anderthalb Jahre etwas vernachlässigen musste aufgrund des Albums. Habe jetzt nicht wirklich so an neuen Purple Disco Machine Songs gearbeitet. Wie gesagt, viele Remixe gemacht, einige Club-Sachen, die so für die Festival-Saison, für den Sommer, für die Club-Saison habe ich einige Songs gemacht. Möchte aber schon, denke Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch wieder anfangen, für mich persönlich Songs zu machen und vielleicht auch an einem neuen Album zu arbeiten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl nach Paradise, nachdem das Album im September rausgekommen ist, es wird jetzt auch nochmal so eine mit zwei neuen Songs eine Art Bonus-Version geben. Die sind auch letztes Jahr dann entstanden in dem Albumprozess. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich musikalisch jetzt erstmal so ein paar Schritte zurückgehe um mal von außen drauf zu gucken, was, wie sich so, wie ich mich musikalisch entwickelt hat, wie sich die ganze Musikindustrie entwickelt hat, wie, ja, wie, was sich so im Radio entwickelt hat, wo der Sound hingeht. Und versuche jetzt erstmal, das Ganze zu genießen, eher als, ja, als Fan, als Zuhörer. Und schau dann, wo es mich musikalisch dann, ja, wo die nächste Reise hingeht, was ja, Purple Disco Machine nächstes Jahr für soundtechnisch ja, bringt. Und das war mir jetzt erstmal wichtig, dass ich nicht gleich irgendwie in diesem Hamsterrad weiter bin, sondern erstmal ein bisschen rausgehe und schaue, Revue passieren lasse, was war und was gut war, was vielleicht anders gemacht werden könnte, wie ich mir den nächsten Albumprozess vorstelle, was ich anders machen würde. Und da war natürlich die Live-Tour auch ja, sehr inspirierend für mich, weil ich zum ersten Mal wirklich über Wochen mit Musikern zusammen war. Wir natürlich da auch abends im Tourbus ganz oft gebrainstormt haben, auch irgendwie einfach aus Spaß Musik gemacht haben. Und das ist nochmal was irgendwie so in mir jetzt gereift ist, dass ich Musik vielleicht jetzt nicht mehr nur alleine im Studio machen will, sondern vielleicht auch mit Musikern zusammen.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil du sagst, du bist mal so aus dem Hamsterrad raus und hast dann auch ein paar Remixe gemacht. Das ist schon ein irres Ding, dass sich da die größte Rockband aller Zeiten bei dir meldet und sagt, könntest du nicht auch was für uns remixen?
Die Rolling Stones. Du sprichst wahrscheinlich auf Rolling Stones an. Ja, das war schon absurd. Ja, ich habe mich am Anfang auch ehrlich gesagt gefragt, warum fragen die mich? Und aber als ich dann so die persönlichen E-Mails von Mick Jagger und auch Keith bekommen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass die das wirklich wollen, dass das jetzt nicht irgendwie die Idee des Labels war, was mir auch total wichtig ist, dass der Künstler auch weiß, was er bekommt und was. Und bei denen habe ich wirklich gemerkt, dass die wirklich bis ins kleinste Detail noch involviert sind. Sie haben mir auch selber danach, als ich meinen Remix abgegeben habe, noch Änderungswünsche geschickt und Sachen, die gern hätten, weil ich von Keith Richards zum Beispiel ein paar Gitarrenparts rausgenommen habe. Das fand er aber nicht so schön und hat mich dann gebeten, die wieder reinzunehmen. Und ja, das war schon auch inspirierend. Und das hat mich natürlich, stellt mich auch wieder irgendwie vor neue Herausforderungen und macht es auch irgendwie interessant, weil das jetzt nicht so offensichtlich. Ich glaube, wenn Leute so die zwei Namen hören, würden die jetzt nicht unbedingt daran denken, dass die zwei vielleicht was zusammen machen. Aber genau das war's, was es mich auch irgendwie, was mich daran gereizt hat, einfach auch mal so über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch mal andere Genres auszuprobieren und zu versuchen, ob ich auch deren Sound ja in mein Genre, in mein Sound formen kann. Und das hat irgendwie super funktioniert und fühlte sich am Ende auch total natürlich an wieder.
Das habe ich auch so gehört, als ich mir das zum ersten Mal angehört habe. Ich war natürlich auch ganz schön, wie sagt man das, erstmal baff, aber im Nachhinein, so überraschend ist das nicht, also künstlerisch gesehen, weil die Rolling Stones sind, wie du, ja auch funky.
Ja, also sie haben Songs und der Song ist unfassbar funky, also ich habe ihn dann gehört, für mich ist natürlich der Song, der Originalsong immer super wichtig. Und das Tempo stimmte, der Song stimmte, das war, die Elemente, die drin waren, waren perfekt für einen Purple Disco Machine Sound. Von daher, und am Ende hat's, wie schon gesagt, fühlte sich das alles total natürlich an und hat unfassbar Spaß gemacht. Und ja, ich höre ihn gerne spielen, auch in meinen DJ-Sets, und das ist auch was mir immer wichtig war, weil ich versuche immer noch, auch bei meinen Produktionen, als DJ zu denken, würde ich als DJ den Song in den Clubs spielen, ist er tanzbar, und das ist schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Fakt für mich.
Wenn du Paradise ist ja im Prinzip als Produktionskapitel schon abgeschlossen, schon seit einer ganzen Weile. Als Live-Projekt ist es sozusagen, es läuft, wird irgendwann dann am Ende des Sommers dann abgeschlossen. Auf den ganzen Live-Terminen von der Paradise-Tour, welcher Titel von dem Album hat dich irgendwie überrascht, so was die Reaktion des Publikums angeht?
Ja, also in erster Linie ist es natürlich für jeden Künstler unfassbar wichtig, die Titel live zu spielen, weil du kannst hier in deinem Studio sitzen und ein Gefühl versuchen zu kreieren. Aber wenn du das wirklich live spielst und dann in die fröhlichen, lächelnden Gesichter schaust, tanzende Menschen siehst, ich glaube, dann macht das Ganze, die ganze Arbeit im Studio wirklich Sinn. Und das ist auch das, was mir während der Pandemie bei dem letzten Album, beim Exotica-Album wirklich gefehlt hat, dass ich irgendwie eine Zeit lang nicht die Möglichkeit hatte, diese Songs zu performen. Und jetzt, gerade bei der Live-Tour, wo man auch diese Künstler dabei hat, wo man Musiker dabei hat, die die Songs noch live performen, was mein Sound irgendwie nochmal auf eine andere Ebene hebt, ist das so ein schönes Gefühl, weil es noch viel organischer ist und einfach noch mehr Spaß macht. Und ich glaube, All My Life ist so ein Song, den ich eigentlich für die Festival ja Saison letztes Jahr, so für meine Festival Sommershows produziert und geschrieben habe. Der hat so gut auf der Live-Tour funktioniert, dass es mich wirklich jedes Mal überrascht hat, dass die Leute auch die Lyrics schon kannten, obwohl er vielleicht ein paar Wochen vor der Live-Tour im Oktober dann veröffentlicht wurde. Und das ist schon so ein Song, der mich sehr, sehr überrascht hat, wie er dann bei der Live-Tour ankam.
Er hat wirklich was extrem Sommerliches. Extrem Sommer, Sonne, warm, Strand, Palmen, gute Laune.
Ja,
er hat
einfach so ein gute Laune. Und das ist selbst bei mir, ich habe den Song schon Millionen Mal gehört und die Akkorde und jedes Mal, ich spiele ihn relativ zum Ende in dem Live-Set und das ist jedes Mal, habe ich das Gefühl, dass da die Sonne aufgeht und einfach nochmal so die letzte Energie nochmal aus den Leuten so rausgeholt wird und alle nochmal so in so eine Harmonie kommen, so eine Mischung aus wir haben uns alle lieb und wir tanzen jetzt bis zum Morgen und das ist so ein Gefühl, was ich wirklich bei jeder Show hatte.
Du bist ja musikalisch über deine Eltern geprägt, du hast aber auch viel Musik übers Radio entdeckt. Welche Rolle spielt Radio für dich heutzutage?
Radio ist nach wie vor sehr wichtig. Ich merke es auch, dass es bei uns in der Familie ein wichtiger Fakt ist und höre mir dann eher so die Sachen an, die viel Klassiker spielen, die viel Sachen von früher spielen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das Radio bei uns in der Familie schon einen sehr großen Stellenwert hat, auch wenn wir jetzt am Wochenende zu Hause sind, beim Frühstück läuft im Hintergrund immer Radio und jetzt nicht eine Spotify-Playlist. Spotify oder so, die Playlists sind für mich eher so abends, wenn man Freunde einlädt zum Dinner, dann sind die perfekt, aber tagsüber auch zu Hause läuft bei uns eigentlich immer Radio und das ist schon noch wichtig, weil auch gerade für mich als Musiker ist es auch total inspirierend, einfach zu sehen, was andere Künstler, was neue Künstler, was junge, talentierte Künstler so machen. Und da entdeckt man ganz oft auch Künstler, die ich mir privat dann anhören möchte.
Axel trifft Purple Disco Machine am 1. August Open Air auf Rügen in Selin, am 15. August in Chemnitz auf dem Theaterplatz und am 16. August in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer. Mehr Infos findet ihr auf purplediscomachine.com und auf Facebook und Instagram. Da findet ihr auch Axel trifft. Gerne folgen, gerne liken und bitte weiterempfehlen, das wäre echt nett. Axel trifft gibt's praktisch überall, wo es Podcasts gibt, immer kostenlos zum Anhören, wann immer ihr Zeit und Lust und Laune dazu habt. Ich bin Axel Metz, danke fürs Hören und bis zur nächsten Woche.